Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Unser Gast heute, das ist Reinhold Joppich. Der kennt praktisch alle Winkel des Buchhandels. Er war unter anderem 30 Jahre lang beim Verlag Kiepenheuer und Witsch. Er macht selbst Land auf Land ab Lesungen. Heute arbeitet er für den Sezessionsverlag. Wie so ein ausgebuffter Fahnsmann wie Reinhold Joppich auf die Schwierigkeiten des Buchhandels guckt, auf die Schwierigkeiten der Verlage, auf die Rede von der Krise des Buchhandels, das wollen wir heute mit ihm besprechen. Guten Tag, Herr Joppich.
Guten Tag, Herr Mayer.
Aber zuerst wollen wir mal wissen, an diesem Karnevalsdienstag, wie feiern eigentlich die Kölner Büchermenschen so Karneval?
Also vor allen Dingen in den Verlagen wird rauschend gefeiert und das hat immer schwäbische Buchhändler zum Beispiel verwirrt, wenn ich denen erzählt habe, bei Kiepenheuer und Witsch gibt es Karnevalsgeld. Als ich 1984 begann, bekam jeder 10 Mark und als die Bierpreise erhöht wurden, stieg dann der Karnevalspreis und das Geld für Karneval auf 18 Euro zum Schluss. Angepasst im Bierpreis. Und das fing immer an, Weiberkarneval um 11.11 Uhr feierten wir schon im Verlag und zogen dann in die Kneipen. Und manchmal rief noch mich um 12 Uhr ein Buchhändler aus Stuttgart oder Tübingen an. Da habe ich gesagt, seid ihr wahnsinnig, wisst ihr nicht, was heute für ein Tag ist? Und so haben wir das immer großartig gefeiert, auch mit Lübbe und Dumont, Verlagsleute aus Frankfurt von Fischer oder Rowohlt kamen extra für den Weiberkarneval nach Köln gefeiert.
Da tut sich die Branche dann zusammen, ja?
Ja, auf jeden Fall. Und auch Buchhändler und Buchhändler kamen dazu, also immer großartig gefeiert. Freitags wieder gearbeitet, dann aber die restlichen Tage durchgefeiert. Und am Mittwoch geht es dann wieder weiter oder heute teilweise auch schon wieder.
Aber dann durchgefeiert von Samstag bis Dienstag, also 4 Tage.
Wer die Kondition hatte, hat das gemacht. Einige haben sich zwischendurch ausgeruht und wieder weitergefeiert am nächsten Tag.
Also zurzeit wird auch gefeiert. Sie haben sich mal ein bisschen Auszeit genommen.
Ja, diesmal habe ich auf Karneval verzichtet.
Sehr schön, das ist doch für unser Gespräch vielleicht auch ganz gut.
Oh, ich könnte es trotzdem.
Sonst ist ja nicht gerade so Partylaune im Buchgeschäft. Im Gegenteil, es wird viel von Krise geredet, von Leserschwund, Konkurrenz der Fernsehserien ist ein Thema und so weiter. Andere wiederum sagen, Büchermenschen sind sowieso immer am Jammern, die kennen wir sowieso nicht anders. Aus Ihrer Sicht, Herr Joppich, ist denn das Buchgeschäft gerade in der Krise?
Es ist in der relativen Krise, wenn man das so ausdrückt. Sie haben vollkommen recht, es wird seit Jahrzehnten schon über die Krise des Buches gejammert. Als immer mehr Fernsehsender auf den Plan traten, wird das Buch verdrängen, was nicht eingetreten ist. Im Gegenteil. Und in den letzten Jahren hat es einige Krisen gegeben, vor allen Dingen, weil die Filialisten übertrieben haben mit ihren großen Filialen, also Thalia, Meyer, Hugendubel. Und sind wieder zurückgefahren, kleinere Buchhandlungen daraus gemacht. Aber das Erfreuliche ist, dass es eine Gegenbewegung gibt. Der inhabergeführte Buchhandler, kleine und mittlere Buchhandel, hat einen regelrechten, wieder einen Aufschwung erlebt, besonders im letzten Jahr. Das habe ich vielfach von Buchhändlerinnen und Buchhändlern gehört. Also das zeigt, dass der Buchkäufer, der Buchleser sich abwendet von dieser, wie ich immer sage, Verbrecherorganisation aus Amerika, Amazon kann man ruhig beim Namen nennen, und wieder gerade in den individuellen Buchhandel geht, wo noch Beratung stattfindet. Und das ist das Erfreuliche.
Aktuell gehört zur Krise ja auch, dass einer der größten der größte Zwischenhändler in die Knie gegangen ist, der Buchgroßhändler KNV. Aus Ihrer Sicht kann das längere
ist,
Schwierigkeiten bewirken?
Das ist ein Alarmsignal. Also KNV, Kochneff Oettinger aus Stuttgart, eines der herausragenden Unternehmen des Zwischenbuchhandels, einmalig in der Welt überhaupt im deutschsprachigen Buchhandel, dass es den Zwischenbuchhandel gibt, was dem Käufer gar nicht so bewusst ist. Er bestellt ein Buch, am nächsten Tag ist das da, was eine Verlagsauslieferung nicht so schnell machen kann. Dafür ist der Zwischenbuchhandel da, beneiden uns alle ausländischen Buchhändler und Verlagskollegen drum. Und wenn so einer zusammenbricht, weil er von Stuttgart aus nach Erfurt gegangen ist, übertrieben hat, die Logistik nicht gestimmt hat, dann läuten bei mir schon die Alarmglocken. Wenn das der Zwischenbuchhandel wegbrechen würde, dann könnte der Kunde nicht mehr von heute auf morgen sein Buch abholen. Und dann wird Amazon noch mächtiger werden. Und da sehe ich, das ist, was mich ein bisschen skeptisch stimmt und Angst ist übertrieben. Aber es sieht ganz gut aus, dass das Unternehmen gerettet werden kann.
Was hat sich denn jetzt so aus Ihrer Sicht mit all Ihrer Erfahrung geändert tatsächlich in den letzten Jahren beim Vertrieb und beim Verkauf von Büchern? Sie haben über die Ketten schon gesprochen. Gibt es andere große Änderungen?
Ja, natürlich die ganzen Medien, die dazugekommen sind und was den Menschen vom Buch ablenken könnte, all das, was sie, ich meine jetzt nicht nur Fernsehen, sondern auch Internet und, Das hat natürlich schon, gerade bei jüngeren Menschen, hat das schon ein bisschen Kunden abgezogen vom Buchhandel. Aber auf der anderen Seite wird es auch wieder aufgefangen. Wenn man sieht, dass das gerade das Kinder- und Jugendbuch immer Umsatzzuwächse hat, lässt das natürlich hoffen.
Was ja auf jeden Fall stimmt, es gibt heute einige Millionen Buchkäufer, weniger als noch vor wenigen Jahren. 6,5 Millionen ungefähr ist die Zahl. Um die Zahl ist die Zahl der Buchkäufer zurückgegangen zwischen 2013 und 2017. Was würden Sie denn den Verlagen empfehlen, wie man Leser wieder zurückgewinnen kann?
Ja, einmal ist es ganz wichtig, dass Verlage und Buchhandlungen intensiv zusammenarbeiten. Dann finde ich die Unterstützung durch die Bundesregierung sehr wichtig, dass zum Beispiel diese Sache gibt, dass jedes Jahr die Buchhandlung des Jahres ausgezeichnet, den Buchhandelspreis ausgezeichnet wird von Frau Rütters. Das bringt den Buchhandel nochmal ins öffentliche Bewusstsein und dann der Börsenverein des Deutschen Buchhandels, was er in den letzten Jahren verstärkt gemacht hat, eine Außenwerbung zu betreiben, wie wichtig es ist, dass es Buchhandlungen gibt, dass es die Vielfalt des Buchhandels gibt, dass es die Preisbindung gibt, was ja auch sehr, sehr wichtig ist, dass in einer kleinen Buchhandel der Bestseller denselben Preis hat wie bei einem Filialisten oder wie bei Amazon, nicht? Und dann ist es wichtig, nochmal ins Bewusstsein zu bringen, was der Buchhandel, was die Verlage leisten, die Vielfalt der Literatur, des Sachbuchs, der politischen Diskussion, die durch Bücher angefacht wird, und das weiter noch verstärkt nach außen zu tragen.
Wir haben heute Reinhold Joppich zu Gast in der Lesart, ein höchst erfahrener Mann, was das Verkaufen von Büchern angeht. Wir haben eben über die Krise des Buchmarktes gesprochen, Herr Joppich. Und Sie haben die Bundesregierung gelobt, unter anderem für die Initiative von Kulturstaatsministerin Grütters, besondere Buchhandlungen auszuzeichnen. Würden Sie sich sowas eigentlich auch für Verlage wünschen, Auszeichnung für Verlage von Seiten der Kulturstaatsministerin?
Das wäre ja sehr wünschenswert. Da gibt es ein bisschen Problematik, weil bei den Buchhandlungen werden ja auch die Kleinen nur ausgezeichnet, also nicht die Filialisten, sondern man will ja gerade die Unabhängigen unterstützen. So könnte ich mir das auch vorstellen, dass das sinnvoll wäre, kleinere Verlage, die unabhängig sind, die Familienunternehmen sind, die noch in Inhaberhand sind, wenn man die auch so in diese Richtung unterstützen würde.
Was ist gerade auch, wenn wir nochmal auf die Buchhandlung gucken, eigentlich der Vorteil von inhabergeführten Buchhandlungen aus Ihrer Sicht jetzt gegenüber den großen
Ketten? Also wie ich die vielen, vielen Buchhandlungen kenne, es gibt natürlich da auch ein paar schwarze Schafe, die verschlafen sind. Aber in der Regel, die das gut machen, haben vor allen Dingen alle noch ausgebildete Buchhändlerinnen und Buchhändler. Und das ist für meine Begriffe das A und O, die also beraten können, die was zu Büchern erzählen können, die auch mal Bücher in den Vordergrund stellen können, die nicht auf den Bestsellerlisten sind, während die großen Filialisten, ich mag sie alle, Hugendubel, Meyer und Thalia, gute Kontakte immer, bis heute noch, aber sie haben das Personal reduziert und die sind meistens damit beschäftigt, Bücher in die Regale einzupacken, statt Kunden zu beraten. Und das ist der große Vorteil des kleinen und mittleren Sortiments, dass da noch ausgebildete Buchhändler sind, die da investieren in die Ausbildung und so die entsprechende Beratung stattfinden kann. Und das ist ein Vorteil. Und für meine Begriffe müssen die Verlage ihre Werbegelder auch neu verteilen und mehr auf die kleinen und mittleren Buchhandlungen verteilen, statt den großen das zu geben.
Sie, wenn ich Sie richtig verstanden habe, in der Vergangenheit geht Ihnen aber auch das Gejammer mancher Büchermenschen auch ganz schön auf die Nerven, oder?
Ja, oder unbedingt.
Würden Sie sagen, das ist auch mit Schuld daran, dass man immer von der Krise redet?
Dass ja, natürlich. Wenn dieses, das finde ich ja auch gut, dass zum Beispiel der Vorsitzende des Buchhandels, der Heiner Riedmüller, der Vorsitzende des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels, auch mal selbst gesagt hat, es ist Schluss mit dem Gejammere über die Situation im Buchhandel. Denn man kann ja auch vieles schlecht reden, was gar nicht so schlecht ist.
Und was Sie auch öfter vermisst haben, Herr Joppich, ist sowas wie Haltung bei Büchermachern und Bücherverkäufern. Was genau vermissen Sie da mit so einer Haltung?
Ja, ich finde, also das war noch in den 80er Jahren und auch teilweise noch in den 90er Jahren, dass politische Bücher, nur mal ein Beispiel von politischen Büchern, dass die manchmal boykottiert wurden vom Buchhandel und dass wegen des Umsatzes, dass Buchhändler immer wieder auch Bücher verkauft haben, wo sie gar nicht hinterstanden wegen des Umsatzes. Ich kann mich noch erinnern, als das Buch von Herrn Sarrazin rauskam und es gab sogar ehemalige linke Buchhändler, hatten den noch als Stapeltitel da stehen, das Buch, und haben mit den Achseln gezuckt, wenn ich sie darauf angesprochen habe. Aber das ändert sich auch gerade wieder, das ist ein stärkeres Bewusstsein da und damit kann man auch eine Stellung beziehen und das wird auch anerkannt.
Aber da müssen Sie mir mal erklären, ich möchte eigentlich nicht, dass mir mein Buchhändler vorsortiert, was für eine politische Haltung ich haben sollte.
Nein, das nicht. Das sage ich ja nicht. Aber er kann zum Ausdruck bringen, dass er zu bestimmten rassistischen Büchern zum Beispiel nicht steht und die auch nicht führt.
Und vermissen Sie auch so...
Das können Sie ja dann, wenn Sie wollen, können Sie es ja irgendwo anders bestellen. Ich möchte jetzt nicht sagen, wo.
Und vermissen Sie auch bei den Büchermachern, also wenn wir eben über die Bücherhändler gesprochen haben, bei den Büchermachern auch Haltung?
Nö, würde ich nicht unbedingt bestätigen. Ich will jetzt nicht meinen alten Verlag Kipmanowitsch besonders in den Vordergrund stellen, der immer besonders bekannt dafür war, für politische Bücher, sei es Heinrich Böll oder Günter Wallraff, bis in die heutige Zeit, Habeck und so weiter, diese Bücher, die politischen Bücher, die die machen und richtungsweisend sind. Und so gibt es eine Menge von Verlagen, die da Position beziehen und entsprechende Bücher auf den Markt bringen, gerade im Sachbuchbereich. Und das ist ja so, dass der Buchhandel und die Verlage haben ja eine Wirkung, eine politische Wirkung, eine Außenwirkung, sei es auf dem literarischen Bereich oder auf der literarischen Seite, als auch im Sachbuchbereich.
Wie ist das? Sie waren so lange Vertriebsleiter bei Kipmanowitsch. Ja. Mit welchen Tricks haben Sie eigentlich so Ihre Abnehmer dazu bewogen, Ihre Bücher zu verkaufen? Sie können ja jetzt drüber reden, Sie sind ja da raus aus dem Geschäft.
Ja, raus, indirekt mich raus aus dem Geschäft. Ich habe immer noch wunderbare Kontakte. Ich sage Ihnen ganz ehrlich, es waren keine Tricks, es waren Überzeugungssachen. Das waren, wenn man sich identifizierte mit den Büchern seines Verlages und die engen Freundschaften zu Autorinnen und Autoren, und das konnte ich übertragen in den Buchhandel rein. Ich weiß noch genau, Volker Weidemann, Ostende 1936, da habe ich vor Weihnachten mich in Verlag gesetzt, habe 50 Briefe handgeschrieben, an ausgewählte Buchhändler geschickt, das Buch dazugelegt und habe gesagt, das ist ein großartiges Buch. Und die Reaktionen waren umwerfend. Zum Beispiel die große Osiandersche Kette in Baden-Württemberg, die hat das zum Buch des Jahres gemacht. Und solche, das waren die Tricks in Anführungszeichen, aber das war eine Art Überzeugungstäterei.
Handgeschriebener Brief, würde ich sagen, ist schon ein interessanter.
Das hat viel Arbeit gekostet, aber das war auffällig, nicht? Wenn sonst nur Mails kamen, plötzlich ein Buch mit einem handgeschriebenen Brief und mit der individuellen Anrede. Also die Mühe habe ich mir gern gemacht, weil ich natürlich auch von dem Buch und von vielen anderen, ich könnte noch andere Beispiele aufzählen, wo das gelungen ist, über die individuelle Überzeugungstat, das war ich ja nicht allein, das war meine Abteilung, die Vertriebsabteilung, das war die großartige Presseabteilung des Verlages Kipmanowitsch und natürlich auch der Verleger und das Lektorat des Hauses Kipmanowitsch, weil das sehr eng zusammenstand. Aber es gibt auch andere Verlage, ich liebe den Wagenbach Verlag in Berlin sehr, denen es auch immer wieder gelingt, Bestseller zu platzieren.
Herr Jobbich, was ist denn für Sie ein Buch Ihres Lebens?
Unabhängig, dass ich schon mit 8 Jahren Karl May gelesen habe, lassen wir das jetzt mal weg. In der Vergangenheit Bücher von Böll, von Wallraff, von Uwe Timm. Ich könnte Ihnen x aufzählen, italienische Autoren wie Eri De Luca, Giorgio Bassani und. Aber und Garcia Marquez nicht zu vergessen. Alles großartige Bücher, die mein Leben geprägt haben. Aber
wenn Sie sich entscheiden müssten.
Ja, das kann ich Ihnen sagen. Das ist Ignazio Silone, Wein und Brot. Dieser Schriftsteller, der Mitbegründer der Kommunistischen Partei Italiens 1921 war und dann aus der Partei ausgetreten ist, im Exil in der Schweiz gelebt hat und dort seine Erfahrungen verarbeitet hat, aus den Abruzzen stammt. Und Wein und Brot ist ein sehr autobiografisches Buch, die Geschichte des Partisanen Pietro Spina, der dann vor den Schergen Mussolinis in die Abruzzenberge flieht, dort sich als Priester verkleidet, die Menschen von ihm Rat und Tat wollen, er ihnen aber eigentlich den Marxismus-Leninismus beibringen will, sie aber kein Verständnis dafür haben. Und dann lernt er ihre wahren Bedürfnisse kennen. Und in letzter Flucht, als sein Versteck entdeckt wird, gelingt ihm die Flucht in die Abruzzenberge, um den Schergen Mussolinis zu entfliehen. Und das ist ein sehr, sehr eindrucksvolles Buch. Silone soll auf seinem Sterbelager 1978 gesagt haben, ich bin ein Christ ohne Kirche und ein Sozialist ohne Partei. Und dieser ganze Widerspruch kommt in diesem Buch zutage. Und hat mich, das habe ich zum ersten Mal Ende der 77 in Rom eben gelesen. Und dann stellte ich fest, dass bei Kipmanowitsch die Rechte lagen. Habe dafür gesorgt, dass wir da ins Programm kamen. Und habe auch viele Lesereisen zu Silone gemacht. Sehr, sehr, sehr beeindruckt. Und das ist ein Buch, was mich bis heute noch geprägt hat.
Wein und Brot von Ignazio Silone, ein Buch seines Lebens für Reinhold Jobbich. Und Herr Jobbich, unsere Zeit ist um. Vielen Dank, dass Sie uns durch diese Stunde heute begleitet haben.
Es war mir ein großes Vergnügen, Ihr Gast sein zu dürfen. Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg mit Ihrer Sendung.
Und viel Spaß beim Restkarneval in Köln oder dann beim nächsten.